Liebe Gäste, liebe Gemeinde, das war ein schwerer Schlag für Peter gewesen. Ein engagierter Christ mit einem Herzen für die jungen Leute. Viel Zeit hatte er in die Jugendkreise des CVJM investiert. Seine Familie war so manches Mal zu kurz gekommen. Über Jahre hinweg hatte er in den Sommerferien immer eine Freizeit geleitet. Viele junge Leute waren durch ihn mit dem Glauben in Kontakt gekommen. Und dann war er auch noch Vorsitzender des CVJM geworden und Presbyter. Ein Leben für den Glauben, ein Leben für die Kirche. Und dann das, diese Nachricht. Sie haben Krebs. Sie hatte ihn aus heiterem Himmel getroffen. Seine Kinder waren aus dem Gröbsten raus, ja. Aber er hatte halt auch erst spät geheiratet. Und so war er schon etwas älter gewesen, als er Vater geworden war. Es waren nur noch 6 Jahre bis zum Ruhestand. Und er hatte sich so sehr darauf gefreut, mit seiner Frau dann endlich reisen zu können. Endlich mehr Zeit für sie zu haben. Und jetzt das. Er verstand seinen Gott nicht mehr. Jesus Christus, welchen Weg mutest du mir dazu? Viele beteten für ihn. Hoffnung keimte auf. Bei ihm, auch bei seiner Frau. Vielleicht tut er ja ein Wunder, so sagte Peter ein ums andere Mal. Aber die Fragen blieben auch. Er hatte doch noch so viel vor. Und wie sollte es mit seiner Familie weitergehen und mit dem CVJM und den Jugendlichen? Er wurde doch gebraucht. Er tat doch alles für Jesus Christus. Nein, das verstand er einfach nicht. Er verstand Jesus nicht mehr. Ich lese den Predigttext aus Matthäus 11, die Verse 2 bis 6. Ihr könnt es auch vorne an der Wand mitlesen. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Vielleicht ging es ja Johannes ganz ähnlich wie Peter. Er weiß irgendwie nicht so recht, wie er Jesus einsortieren soll. Er versteht ihn nicht. Was er da von ihm hört, das passte wohl nicht in seine Erwartungen an Jesus. Oder vielleicht war es auch seine eigene Situation, die ihn fragend werden ließ, eingesperrt in der Festung Machaerus oberhalb des Toten Meers. Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Grübeln. Zum Beispiel eben darüber, was das alles soll. Warum ihm das widerfährt? Er ist doch ein Prophet Gottes. Und hatte er nicht diesen Jesus getauft? Und vor allem, hatte er nicht in ihm zu erkennen gemeint, den, der kommen soll? Auf den das Volk ja nun schon so lange wartete, sehnsüchtig? Den Messias? Den Befreier von der römischen Besatzung, den Heilskönig, der das Großreich Davids wieder aufleben lassen wird. Wenn er der ist, dann kann er doch auch ihn befreien. Leise Hoffnung und viele Fragen. In jedem Leben gibt es Krisen. Das ist mein erster Punkt. Auch im Leben von Christen. Immer wieder begegnen mir Christen, die denken, wer Christ ist, der kommt nicht in Krisen. Probleme mag es ja geben, aber Gott löst die schon alle. Nein, Christen haben keine Krisen. Doch dagegen steht eben die Erfahrung vieler Christinnen und Christen. Und dagegen spricht auch der gesunde Menschenverstand. Und dagegen spricht schließlich auch die Bibel. Auch Christen gehen durch Krisen, die ihr Leben zutiefst erschüttern. Und solche Lebenskrisen können eben auch zu Glaubenskrisen werden, können den bisherigen Glauben in Frage stellen. Das Bild von Gott, das Bild von Jesus Christus kann durch Lebenskrisen erschüttert werden. Das ist mein zweiter Punkt. Ja, da heißt es im Alten Testament, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis von Gott machen. Das zweite Gebot der 10 Gebote. Doch wir kommen nicht aus ohne Bilder, ohne dass wir uns Gott vorstellen. Und noch weniger kommen wir aus ohne Vorstellungen und Bilder von Jesus. Ist er doch Mensch geworden und das erleichtert es uns ja geradezu, uns ein Bild von ihm zu machen. Und dennoch gilt das Gebot auch im Blick auf ihn. Und genau das ist es, was Johannes hier erlebt hat. Sein Bild von Jesus bekam kräftige Risse durch das, was er erlebte, durch die Krise, in die er geraten war. Und auch durch das, was er von Jesus hörte. Seine Lebenskrise wurde auch zu einer Glaubenskrise. Ganz ähnlich erlebte das vor einigen Jahren eine Frau, die ich dann in deren Folge taufen durfte. Sie war begeisterte oder ist noch begeisterte Sängerin, hatte eine gut ausgebildete Stimme, die sie zum Lob Gottes einsetzte. Doch plötzlich war ihre Stimme kaum noch singfähig. Eine Krankheit, die Ärzte vor Rätsel stellte. Und das ist eine Krise für jemand, für den Singen fast das ganze Leben ist. Und diese Krise hat sie auch in ihrem Glauben in Frage gestellt. Ihr Bild von Jesus kam gehörig ins Wanken. Doch sie hat anders gefragt als Johannes. Sie fragte: Jesus, was willst du mir damit sagen? Welchen Weg willst du mir damit weisen? Und eine Antwort hat sie dahin geführt, hat den Gedanken in ihr reifen lassen, sich bei uns taufen zu lassen. Ihre Säuglingstaufe zu vervollständigen, so habe ich das dann damals im Taufgottesdienst ausgedrückt. Das Geschenk der Taufe am eigenen Leib erleben. Sich Christus mit allem in die Hände anbefehlen, anvertrauen. Auch die Stimme. Und sie hat auch wieder singen können, wenn auch nicht mehr solo, doch immerhin im Chor, den sie damit kräftig unterstützt hat. Johannes bekommt auf seine Fragen von Jesus keine Antwort. Zumindest keine, die sie so direkt beantwortet. Jesus verweist ihn vielmehr auf das, was er wohl schon gehört hatte. Was in diesen Tagen geschah um Jesus herum und was wie ein Lauffeuer durchs Volk lief. Jesus forderte die Jünger des Johannes auf zu hören und zu sehen. Genau hinhören sollen sie und aufmerksam hinschauen. Sie sollen entdecken, was da um Jesus herum durch Jesus geschieht. Menschen werden geheilt, Blinde, Lahme, Aussätzige. Ja, sogar ein totes Kind erweckt er wieder zum Leben. All das wird von Matthäus in den Kapiteln 8 bis 9, wir sind hier in Kapitel 11, erzählt. Und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Einfache Leute vom Land, die frommen Pharisäer links liegen ließen, die nach ihrer Meinung bei Gott abgeschrieben waren, die hatten am Berg gesessen und Jesus zugehört. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Ihnen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Vieles davon hatten die Propheten doch schon vor Jahrhunderten angekündigt. Sie konnten es nachlesen in ihren heiligen Schriften. Jesus zitierte zwar nicht wörtlich, aber es klingen Satzteile und Worte an, die Johannes vermutlich in den Ohren geklingelt haben. Das waren Sätze, die damals sicher viele kannten in dieser schlechten Zeit unter der Knute der Römer. Gottes Versprechen, eine neue Zeit, eine Heilszeit kommen zu lassen. Doch eine Aussage fehlte, und das könnte Johannes durchaus auch aufgefallen sein. Jesus sagte nichts von den Gefangenen, die befreit werden sollen, von denen die Propheten durchaus gesprochen hatten. Also keine Hoffnung für ihn und keine Hoffnung für das Volk, dass Jesus sie von den Römern befreit? Nein, genau das nicht. Aber das Leben von Menschen wird verändert. Menschen werden heil, heil an ihrem Leib und vor allem heil in ihrer Seele. Heil in ihrer Beziehung zu Gott. Sie haben plötzlich wieder eine Hoffnung. Sie bekommen Kontakt zu diesem Gott, der ihnen so fern und fremd schien. Sie haben plötzlich wieder Hoffnung für ihr Leben. Und deshalb diese Aufforderung Jesu an die Johannesjünger: Hört hin, seht hin. Das, genau das passiert doch gerade. Und das bitte erzählt Johannes. Mein dritter Punkt: Wir müssen manchmal neu hinhören und hinsehen lernen. Wahrnehmen, wo Jesus überall in dieser Welt tätig ist, wo Gott handelt und Menschenleben verändert. Nein, nicht alle werden von ihren Krankheiten geheilt. Schon damals nicht. Doch es werden Menschen geheilt, damals und heute. Und vor allem, Menschen können zu Gott neu in Beziehung treten, können wieder an Gott glauben, können wieder glauben, dass sie Geschöpfe, geliebte Geschöpfe des himmlischen Schöpfers sind, können wieder glauben, dass Gott mit ihnen und ihrem Leben etwas vorhat, dass Gott ihnen etwas, ja sogar sehr viel zutraut, dass er ihnen vertraut, dass sie ihm Glauben schenken. Sie können Jesus Christus glauben, obwohl er nicht ihrem Bild entspricht, nicht alle ihre Erwartungen erfüllt. Gott traut uns, dir und mir, das zu. Jesus Christus wirkt doch in dieser Welt. Hört hin! Hört, wie Menschen von Gott reden, bei denen man das überhaupt nicht erwartet hätte. Schaut hin, wie Muslime durch Träume Christen werden, weil ihnen Christus im Traum begegnet ist. Schaut hin, wie Flüchtlinge aus aller Herren Länder hier in Deutschland immer noch von Christinnen und Christen freundlich aufgenommen und begleitet werden. Es gibt auch das andere, ja, leider. Aber ich meine, das Gute überwiegt. Das ist eben unsere Welt, in der die schlechte Nachricht die gute Nachricht angeblich ist und deshalb vermarktet wird und viel mehr im Mittelpunkt steht. Aber es gibt eben doch viel mehr eigentlich das Gute, das überwiegt. Schaut hin, erlebt mit Jesus Christus. Ist doch immer noch aktiv und er berührt Menschenherzen, verändert so Menschenleben. Wahrscheinlich brauchen wir das von Zeit zu Zeit, dass unser Bild von Jesus erschüttert wird, damit es nicht in Beton gegossen unsere Herzen hart werden lässt. Damit wir nicht zu Rechtgläubigen werden, die alles besser wissen und die nur den Glauben nach Schema F, nach ihrem Glaubensschema zulassen, für den einzig wahren, richtigen Glauben halten, die den Glauben zu einem Lehrgebäude machen und am Anfang schreiben sie das Lehr noch mit H, aber irgendwann nur noch mit 2 E, weil kein Leben mehr drin steckt, weil sie das Leben aus dem Blick verloren haben. Und damit eben auch den, der das Leben ist und der auch ihr Leben sein will, ihr Leben hineinnehmen möchte in seinen großen Plan. Und das ist mein vierter Punkt. Jesus nimmt uns hinein in seinen Machtbereich. Wer Jesus Christus vertraut, der ist schon Bürger des Reiches Gottes, des göttlichen Herrschaftsbereichs. Davon spricht Jesus. Er sagt nicht, hört hin, schaut hin, was ich alles tue. Er sagt, hört und seht, was alles heute um euch herum geschieht. Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Eine neue Welt bricht an. Natürlich durch ihn, natürlich ist Jesus Christus der, der das alles in Gang setzt und bewirkt. Aber er weist über sich hinaus auf den, der ihn gesandt hat. Er weist hinaus über sich auf das, was Gott plant, in Aussicht stellt und was eben jetzt schon beginnt, Kreise zu ziehen, sein Reich, seine Herrschaft, die wir eben schon hier und jetzt erleben können, in uns und unter uns als Christinnen und Christen in seiner Gemeinde und auch in der Gemeinschaft der Kirchen miteinander. Jesus lässt Johannes ausrichten, dein Leben ist Teil dieses Bereichs. Wenn du im Gefängnis sitzt, Johannes, dann bist du dort als einer, der schon zu Gottes Herrschaftsbereich gehört. Durch dich kann dort Gottes Reich aufblitzen. Das ist wohl der schwierigste Punkt für Johannes und für mich, vielleicht auch für dich, weil es plötzlich mit mir und meinem ganzen Leben zu tun bekommt, weil ich ernst machen muss damit, dass ich Jesus Christus eben mein Leben anvertraue, mein ganzes Leben, und darauf vertraue, dass mein Leben zu seinem großen Plan gehört, mit dem, was mir widerfährt. Und eben auch und gerade mit dem, was ich als Krise erlebe, was mich in Frage stellt und vielleicht eben auch meinen Glauben ins Wanken bringt. Ich komme noch einmal zurück auf Peter. Viele haben für ihn gebetet, aber das Wunder, ihr habt es wahrscheinlich schon vermutet, blieb aus. Die Bestrahlung brachte nicht den Erfolg, eine OP war nicht mehr möglich. Die Chemo wäre nur noch eine Qual gewesen. Jesus, was soll das? Du bist doch Herr. Ja, es hat gedauert, aber Peter hat schließlich seine Krankheit angenommen. Hat diesen Weg als seinen Weg angenommen, den Jesus Christus mit ihm geht. Er hat in den letzten Wochen seines Lebens vielen Menschen Mut gemacht. Es war so ein tiefer Friede, den er ausstrahlte. Man spürte diese Herrschaftssphäre Gottes um ihn herum. Uns Jugendliche und junge Erwachsene hat er geprägt, gerade eben auch durch diese letzte Zeit und wie er da war. Und was er ausstrahlte. Von Johannes erfahren wir nicht, wie er mit der Antwort Jesu umgegangen ist. Matthäus erzählt uns das nicht. Und damit fragt Matthäus uns, die wir diese Geschichte lesen und hören. Und am Ende steht deshalb mein letzter Punkt, den der letzte Vers aufgreift. Du bist gefragt. Wie stehst du zu Jesus Christus? Bringt dich das zu Fall, dass er noch einmal ganz anders ist, als du dachtest oder als du dir wünschtest? Passt dir das nicht, wie du ihn siehst? Nein, mit einem Gott am Kreuz kann ich nichts anfangen. Einem Gott, der das Leiden sucht, der nicht einfach alles nur mit einem Fingerschnippen wieder gut macht. Oder lässt du dich auf ihn ein, vertraust ihm dein Leben an, ärgerst dich nicht darüber, dass er Liebe predigt und lebt, dass er zum Glauben einlädt, dass er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht und nicht Mägde und Knechte. Glückselig der, der das tut, der dazu zu diesem Weg Jesu und den daraus folgenden Weg für das eigene Leben Ja sagt, der sich auf diesen Jesus Christus einlässt. Glückselig ist, wer sich nicht von Jesus Christus abbringen lässt. Dieses Wort glückselig besteht eigentlich aus zwei Worten. Glücklich, also schon im Hier und Heute, trotz möglicher Krisen. Jesus Christus ist gerade dann bei uns. Gottes Machtsphäre ist gerade dann um uns. Und die zweite Worthälfte, selig. Es gibt ein Leben über dieses Leben hinaus. Ein Leben in dem vollkommenen Herrschaftsbereich Gottes. Gerechtigkeit, Frieden und Freude werden dort herrschen. Und es wird wie ein Fest sein, das nie aufhört. Glückselig ist, wer sich nicht von Jesus Christus abbringen lässt. Die Frage ist, willst du jetzt und dann dabei sein? Einige Augenblicke, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und ein stilles Gebet zu sprechen.